Vielen herzlichen Dank, dass ihr uns diesen Gottesdienst so verschönt habt und wir hier jetzt in die Predigt starten wollen oder dürfen. Aber zuerst möchte ich noch beten. Herr Jesus Christus, danke, dass du da bist. Danke nochmal, Herr, dass wir feiern dürfen mit dir, weil du uns ein fröhliches Herz gegeben hast und weil du uns Hoffnung gibst, Herr Jesus, und weil wir jetzt zu dir kommen dürfen in jeder Situation, was auch immer uns beschäftigt. Herr Jesus Christus, ich danke dir für diesen Halt. Ich danke dir dafür, dass du uns jetzt die Worte des Lebens geben willst und bitten dich für offene Ohren, offene Augen, offene Hände, damit sie Früchte bringen in unserem Leben. Amen. Herzlich willkommen nochmal alle zusammen. Es freut mich, dass ihr hier seid. Es freut mich wirklich, dass wir gemeinsam Gott preisen dürfen, Gott loben dürfen und von Gott erfahren dürfen und dass wir heute den zweiten Advent feiern. Die Adventszeit ist ja nicht nur eine Zeit der Besinnung und der Vorfreude auf das Weihnachtsfest. In der Zeit um die Weihnachtsfeiertage wird ja auch Gemeinschaft oder gesellschaftliches Zusammenkommen oftmals sehr praktiziert und vermehrt ausgelebt. Teilweise freiwillig und mit vollem Herzen, teilweise ist es aber auch mehr oder weniger ein Pflichtgefühl, weil man es erwartet, dass man zu gewissen Veranstaltungen mitkommt und dabei ist. In der Zeit um den Ende November bis zum meistens 26.12. reichen ja oftmals die Platzhalter in den eigenen Kalender nicht aus, weil so viele Veranstaltungen stattfinden und Angebote bestehen oder Einladungen bestehen. Und nicht selten bekommt man die ganzen Termine gar nicht mehr unter einen Hut. Und so heißt es Prioritäten setzen. Zu sagen, ja, da nehme ich teil oder nein, da sage ich ab. Die Advents- und Weihnachtszeit ist ja die Zeit der Besuche, der Treffen und der vermehrten Begegnungen. Familien, Firmen, Vereine, Hauskreise, Frauen- und Männergruppen oder Nachbarn laden zu den sogenannten Weihnachtsfeiern ein. Und dabei wird nicht selten erwähnt, was alles in diesem Jahr so gelaufen ist, welche Herausforderungen zu meistern waren, welche Schwierigkeiten sich ergeben hat oder was man schon alles erschaffen hat und gemacht hat und gemeinsam angepackt hat und welche Erfolge man feiern konnte. Ja, in der Adventszeit besucht man und lässt sich besuchen. Das ist auch irgendwie schön. Und es ist auch irgendwie von uns gesteuert. Oder wir können es steuern, was wir in dieser Zeit machen. Setzen wir uns dem Stress aus oder genießen wir es? Was machen wir aus dieser Zeit? Ist die Weihnachtszeit für uns die heiß geliebte und schöne, ruhige, besinnliche Zeit, die wir genießen, oder ist es eher die nervige, stressige Adventszeit? Advent, so viel sollte sich eigentlich schon rumgesprochen haben, heißt ja Ankunft. Jesus, Gott kommt an in dieser Welt an Weihnachten. Und das ist ein so enormes Ereignis, das Christen sich gedacht haben, das können wir nicht einfach mal so nebenbei in einem Termin am Kalender festsetzen, sondern das muss gefeiert werden. Das muss ganz tiefe Bedeutung haben und es soll auch so betrachtet werden. Und man soll Weihnachten erfassen und begreifen. Und dafür nehmen wir uns Zeit, und zwar nicht nur die zwei Weihnachtsfeiertage, sondern wir nehmen die vier Adventssonntage mit hinein. Das wollen wir auch hier in der Gemeinde. Am heutigen zweiten Advent 2023 wollen wir feiern und uns Zeit nehmen, sich mit Gott und seinem Wort zu befassen. Dazu stelle ich eine Frage in den Raum, die jeder für sich heute beantworten kann. Wie können wir Gott begegnen? Wollen wir das überhaupt? Ich denke, das ist eine sehr wichtige Frage. Wie können wir Gott begegnen? Ich denke, es ist eine lebensnotwendige Frage. Weihnachten feiern wir, festzuhalten. Der allmächtige Gott, der Schöpfer dieser Erde und des Weltalls, der Herr über alles, hat sich an Weihnachten aufgemacht, um uns zu begegnen. In Form seines Sohnes, Jesus Christus, ist er auf die Welt gekommen als Person, um damit eine echte und persönliche Begegnung von uns Menschen zu Gott zu ermöglichen. Das nicht nur vor 2000 Jahren, sondern sein Begegnungsangebot gilt bis heute. Wenn Gott selbst an Weihnachten in Jesus Christus als Person in diese Welt gekommen ist und damit echte und persönliche Begegnungen ermöglicht und wünscht, dann lohnt sich doch die Frage, wie kann ich Gott begegnen? Adventszeit ist Vorbereitungszeit. Adventszeit ist Vorbereitungszeit, aber nicht in erster Linie auf das große und schöne Familienfest mit dem Festtagsessen, mit den Lichterketten, mit den Adventskranz oder dem Lametta, sondern es ist eine Vorbereitung auf die Begegnung mit Gott, die er in Jesus ermöglicht. Durch Jesus wurde Gott Mensch. Die biblischen Berichte zeigen uns, wie sich das so damals ereignete. Und im Vorfeld gab es ja einzelne Menschen bzw. Menschengruppen, die auf die Ankunft von Jesus Christus als wahrer Mensch und zugleich als wahrer Gott betroffen waren, die ihn erlebt haben. Und wir können das auch noch. Heute gehen wir auf die Vorankündigung und die Geburt ein. Die Vorankündigung und die Geburt jedoch nicht von Jesus Christus, sondern wir beschäftigen uns heute um die Vorankündigung und die Geburt von Johannes, dem Vorankündiger, dem Vorbereiter. Später wurde auch Johannes der Täufer genannt. Es geht heute um die Person, über die der Prophet Malachi 400 Jahre vor dessen Geburt schon sagte: Ich sende euch den Propheten Elia, bevor der große Tag kommt, an dem ich der Herr Gericht halte. Und bei der Vorbereitung auf den Gottesdienst bin ich auf ein paar sehr interessante Gedanken gestoßen, die ich heute auch mit euch teilen möchte. Beginnen wir mal mit seinen Eltern. Johannes Eltern, das war Elisabeth und Zacharias. Zacharias war auch zugleich ein Priester. Und die erlebten nämlich einiges, denn eigentlich war Elisabeth nicht mehr so in den fruchtbaren Alter. Sie war schon eher alt, eigentlich schon sehr alt, eigentlich zu alt, um ein Baby zu bekommen. Doch genau wie bei der Mutter von Jesus, bei Maria, kommt ein Bote Gottes, ein Engel, zum Zacharias, als der im Heiligtum seinen Dienst machte. Und sagt ihm: Hey Zacharias, wir haben deine Gebete erhört, deine und Elisabeths Gebete erhört, und du wirst einen Sohn bekommen. Ihr werdet mit einem Sohn von Gott beschenkt, und das wird eine ganz besondere Person sein, und deswegen sollst du ihn Johannes nennen. Da war der Zacharias etwas skeptisch, und das Menschliche kam bei ihm durch. Denn er sagt: Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt noch kann, aber die Elisabeth ist auf alle Fälle schon zu alt. wie soll das gehen? Menschlich eher unmöglich. Und vielleicht geht es uns auch sowas, wenn wir von Gott irgendwas aufgetragen kriegen oder gesagt bekommen, wo wir sagen, hey, das kann's nicht sein. Da gibt es gewisse Ausflüchte, Ausreden. Du meinst bestimmt nicht mich. Das geht nicht. Und wie auch ich schon öfters gesagt habe, hey, lieber Gott, um wirklich sicher zu gehen, dass du das von mir haben willst, gib mir doch ein Zeichen. Vorfahren vor Zacharias haben das auch schon gemacht. Und so bekam er ein Zeichen, mit dem er sicherlich nicht gerechnet hat. So nach dem Motto, Zacharias, Schnauze halten. Wir machen das. Als Zeichen dafür sagt er, bis zur Geburt und zur Namengebung deines Sohnes wirst du nicht mehr sprechen können. Und genauso kommt es dann auch. Wir lesen aus Lukas 1 die Verse 57 bis 66. Da lautet die Überschrift, der Täufer Johannes wird geboren. Als für Elisabeth die Zeit der Entbindung gekommen war, gebar sie einen Sohn. Die Nachbarn und Nachbarinnen und die Verwandten hörten es und freuten sich mit, dass Gott so großes Erbarmen mit ihr gehabt hatte. Als das Kind 8 Tage alt war und beschnitten werden sollte, kamen sie alle dazu, sie wollten es nach seinem Vater Zacharias nennen. Aber die Mutter sagt, nein, er soll Johannes heißen. Sie wandten ein, warum denn? In deiner ganzen Verwandtschaft gibt es keinen, der so heißt. Sie fragten den Vater durch Zeichen, wie der Sohn heißen solle. Zacharias ließ sich eine Schreibtafel geben und schrieb, er heißt Johannes. Und sie wunderten sich alle. Im selben Augenblick konnte Zacharias widersprechen und sofort fing er an, Gott zu preisen. Da ergriff alle, die aus der Nachbarschaft gekommen waren, ehrfürchtiges Staunen und im ganzen Bergland und Judäa sprachen die Leute über das, was geschehen war. Alle, die davon hörten, dachten darüber nach und fragten sich, was wird aus dem Kind einmal werden, denn es war offensichtlich, dass der Herr etwas Besonderes mit Johannes vorhatte. Eigentlich eine super schöne Nachricht, oder? Wenn man so lange auf ein Kind wartet und endlich ist das Elternglück da. Aber was folgte darauf für Elisabeth und Zacharias? So ein kleiner Streit, würde ich mal sagen. So manche Eltern haben es ja vielleicht auch schon erleben dürfen. Oftmals ist es gar nicht so einfach, einen Namen für ein Kind zu finden. Und man benötigt eine gewisse Zeit und nicht selten haben sich die Eltern bis zur Geburt noch gar nicht so richtig drauf geeinigt, wie das kleine Kind heißen soll. Und selbst wenn die Eltern dann einen Namen gefunden haben, heißt es noch lange nicht, dass keine Querbemerkungen oder Verbesserungsvorschläge vorhanden sind. Verwandten oder Nachbarn an einen herangetragen werden. Ich spreche da aus Erfahrung, glaubt mir. Zurück zu dieser verrückten Geschichte. Obwohl in einem Satz erwähnt wird, dass sich alle freuen, dass Gott Erbarmen mit der bis dahin kinderlose Elisabeth hatte, hat man den Eindruck, dass sich niemand wirklich über das Kind freut, aber stattdessen ist es doch wesentlich wichtiger, wie soll er denn heißen? In der heutigen Zeit kaum vorstellbar, aber es hat den Anschein, als wenn die Verwandten, die Freunde, vielleicht auch noch die Großeltern und Nachbarn, oftmals ein größeres Namensgebensrecht für das Kind hatten als die leibliche Mutter. Elisabeth sagt, er soll Johannes heißen, und die anderen sagen, nee, das geht nicht, er soll doch Zacharias heißen wie sein Vater oder zumindest wie ein Opa oder irgendjemand aus dem Stamm heraus. Sie sagen, das geht nicht. Erst als sie eine Rückversicherung erhalten durch den Vater, wurde klein beigegeben. Warum erzähle ich euch das? Warum gehe ich eigentlich auf diese Namensgebung so ein? Ich denke, dass es schon auch entscheidend ist und dass es nicht unbegründet diese Diskussion um den Namen des Johannes in der Bibel steht und dass sich Lukas da auch so ausführlich drauf einlässt. Weil Zacharias und Elisabeth den Auftrag von Gott haben, diesen Sohn oder ihren Sohn, dieses Kind Johannes zu nennen. Sie machen es, weil es Gott gesagt hat. Warum ist es so wichtig? Hier geht es nicht um Geschmacksfragen über einen guten, klingenden Namen. Und es geht auch nicht um Traditionen, dass es aus dem Stammbaum heraus ein Name sein sollte. Sondern von Gottes Seite her geht es um viel, viel mehr. Und das hat auch mit uns heute zu tun. Wenn die Bibel ausdrücklich davon berichtet, dass Gott für einen bestimmten Menschen einen bestimmten Namen vorgesehen hat, dann bedeutet das, dass dieser Name das Lebensmotto, das Lebensprogramm dieses Menschen beschreiben soll. Es bedeutet auch, dass Gott mit diesem Menschen etwas ganz Bestimmtes vorhat. Und dazu ist es bestimmt, oder fand ich sehr interessant, wie sich die zwei Namen eigentlich unterscheiden, Zacharias und Johannes. Und was die Bedeutung dieser beiden Namen sind. Zacharias bedeutet Gott gedenkt. Und Johannes bedeutet Gott ist gnädig. Und dieser Unterschied der Bedeutung scheint Gott für den Johannes von Bedeutung zu sein. Mit der Geburt von Johannes und seiner Bedeutung geht es um den Kern, warum es auch in der heutigen Predigt geht. Zacharias, Gott gedenkt, steht für den Blick in die Vergangenheit. Gedenken ist wichtig, denn nur wer die Vergangenheit kennt und sich auch damit befasst und auch versteht, kann etwas für die Gegenwart oder auch für die Zukunft lernen. Gott selbst ist ja auch so einer, der immer wieder an das erinnert, was er getan hat, wie er mit dem Volk war. Das heißt, ich bin der Gott Israels, der euch aus Ägypten geführt hat, der euch durch die Wüste geführt hat, der euch das Land Kanaan gegeben hat. Und er fordert uns auch immer wieder auf, gedenkt dran, was ich schon alles für euch getan hat, auch in der heutigen Zeit. Auch an uns Christen heißt es für Gott, gedenkt doch dran, was ich schon alles in eurem Leben bewirkt habe. Als Christen dürfen wir das auch in Anspruch nehmen. Wir dürfen gedenken, ich habe euch geliebt und ich liebe euch. Ich habe dich erlöst. Ich habe dich befreit. Gedenke, ich habe mich für dich geopfert. Und gedenk dran, wie oft ich dich schon in deinem Leben begleitet habe. Für Zacharias und Elisabeth bedeutet das, ja, Gott hat all eure vielen Gebete in all den vielen und langen kinderlosen Jahren eures Lebens gedacht. Aber er hat es von Anfang an vor, euch ein Kind zu schenken, auch wenn ihr schon gar nicht mehr damit gerechnet habt. Und für das Volk, dessen Priester ja Zacharias war, für Israel war es wichtig, dass Gott des Volkes gedacht und nie vergaß, bis zum heutigen Tag auch nicht. Auch nach wie vor gedenkt Gott seinem Volk. Es ist wichtig, dass sich das Volk immer wieder daran erinnert, was Gott alles an Guten in seiner Geschichte an dem Volk und an uns getan hat. Und dennoch, Gedenken allein genügt nicht. Wenn wir einander zusagen, hey, ich denke an dich, das ist schön, das zeigt Mitgefühl, das zeigt Anteilnahme. Aber es ist eigentlich mehr eine Geste, bei der eigentlich nichts konkret verändert wird und die Situation auch nicht irgendwie beeinflusst. So steht Zacharias mit seinem Namen noch ganz in der Zeit des alten Bundes, in dem Bund, das Gott mit seinem Volk hat. Doch jetzt ist Zeit für was Neues. Es ist Zeit für die Zukunft. Es ist Zeit für nach vorne zu blicken. Es ist Zeit, etwas zu verändern. Und Johannes soll darauf hinweisen, dass die Erlösung da ist, und zwar zeitnah. Und deswegen sagt, ich zeige dir, dass ich ein gnädiger Gott bin. Und das soll Johannes auch ausdrucken. Mit Johannes sollte sich nun einiges ändern. Denn jetzt wird Gott für alle Menschen spürbar, sichtbar, erfahrbar. Und er will allen begegnen. Johannes wurde schon vor seiner Zeugung von Gott erwählt. Er sollte der im Alten Testament erwähnte Messias, oder nicht Messias, Prophet Elia ersetzen, der dem Messias den Weg vorbereitet, als dem Retter. Er sollte es dafür führen, zeigen und sichtbar machen und dem Messias den Weg zu bereiten für uns Menschen, dass wir Gott begegnen können. Um diese Welt wirklich aus ihrer durch Sünde verursachte Trennung von Gott retten zu können, müssen Menschen umdenken und brauchen die Einsicht und den Wunsch, sich zu verändern. Und Veränderung beinhaltet immer im geringsten Maße nur teilweise Erneuerung. Veränderung bedeutet Erneuerung. Ich kann nichts ändern, wenn alles beim Alten bleibt. Gott konnte nicht einfach seine Geschichte mit Israel fortsetzen, sondern musste Neues tun. Und er tat es, indem er seinen Sohn auf die Welt sandte. Jesus, der durch seinen stellvertretenden Tod am Kreuz nun eine echte und endgültige Lösung für das Problem Sünde, das zwischen Gott und Menschen steht, und echte Begegnung mit ihm verhinderte, er hat diese Verbindung zu Gott hergestellt. Ganz klassisch für Erneuerung wird es uns auch vom Evangelisten Johannes berichtet, nämlich im Johannes 3. Ich lese einfach nur die Verse 16 bis 19. Da geht es um Erneuerung. Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hergab. Nun werden alle, die sich auf den Sohn Gottes verlassen, nicht zugrunde gehen, sondern ewig leben. Gott sandte den Sohn nicht in die Welt, um die Menschen zu verurteilen, sondern um sie zu retten. Wer sich an den Sohn Gottes hält, der wird nicht verurteilt. Wer sich aber nicht an ihn hält, ist schon verurteilt, weil er Gottes einzigen Sohn nicht anerkannt hat. Das bedeutet Johannes. Diese Verse bedeuten, Gott ist gnädig. Wer sich an den Sohn Gottes hält, der wird nicht verurteilt werden. Aber dazu gehört Erneuerung. Dazu gehört, sich immer wieder neu mit Gott zu beschäftigen. Und ich denke, es ist auch Gottes Plan, denn wenn man die Natur anschaut, es ist kein Tag wie der andere. Es fließt kein Fluss genau so wie die Sekunde davor. Jede Bäume, alles wird erneuert. Wir sind in einem immer wieder Erneuerungsprozess. Und so denke ich, dass Traditionen durchaus ihre Berechtigung haben. Aber dass sie uns nicht daran hindern dürfen, uns nach wie vor mehr und mehr zu erneuern. Und Gott ist gnädig, bedeutet, er ändert unser Leben aufs Neue. Jeden Tag, wenn wir ihm begegnen. Wie kann ich, wie kannst du, wie können wir Gott heute in dieser Adventszeit begegnen? Sollte klar gemacht werden, es geht nicht mehr um Gedenken. Es geht nicht um ein feierliches Gedenken an ein Ereignis, das vor circa 2000 Jahren stattfand. Es geht nicht um feierliche Besinnlichkeit, sondern es geht um die tiefe Erkenntnis in deinem Leben. Gott ist mir gnädig. Das setzt voraus, dass mir klar ist, wenn mir jemand gnädig ist, da bin ich zuvor an ihm schuldig geworden. Und so eine Schuld nimmt einen in die Pflicht, macht einen verantwortlich. Und das wiederum bedeutet, dass ich mich meiner Verantwortung zu stellen habe. Ja, ich erkenne, dass ich Gott oder an Gott als meinem Schöpfer schuldig geworden bin. Ich bin es schuldig geblieben, mich nach ihm auszurichten, nach seinen Geburten und auszurichten und seine Worte, die er zu uns sagt, auszuleben. Ja, ich stelle mich, dass ich ihm in gefühlten 100.000 Situationen meines Lebens nicht das Vertrauen entgegengebracht hat, das er von mir erwartet hat. Vielleicht manchmal sogar eher Misstrauen. Dass ich gewisse Wege in meinem Leben nicht mit ihm abgestimmt habe, sondern eher andere Wege gegangen bin. Weil ich meinte, es besser zu wissen. Veränderung, Annahme der Gnade bedeutet, ja, ich begreife, dass mich all das von Gott weggebracht und sogar einen tiefen Riss, eine Trennung zwischen mir und Gott hervorgerufen hat. Und ich verstehe, dass ich an meinem Schöpfer und Herrn und Gott schuldig geworden bin und dass ich damit das von ihm geschenkte Recht auf Leben als sein Geschöpf verwirkt habe. Düstere Aussichten, aber die Gnade ist da und das macht es so wunderbar, so unfassbar. Gott sei wirklich Dank dafür, wenn man begreifen darf, wenn ich begreifen darf, dass das Urteil, das eigentlich für mich bestimmt ist, schon durch eine andere Stelle abgewandt worden ist, durch Jesus Christus. Er hat es auf sich genommen. Er hat meine Schuld getragen und ertragen und erlitten. Damals, als Jesus am Kreuz an meiner Stelle gestorben ist. Und wer das für sich annehmen darf, der darf sagen, ja, Jesus ist mein Retter. Und es ist was Neues. Und ich darf erkennen, Gott ist gnädig. Und deswegen findet echte Gottesbegegnung in dieser Adventszeit so statt, dass ich mich mit meinem ganzen Leben erneut auf ihn verlassen. Das wünsche ich uns. Amen. Ich möchte noch beten und dann im Anschluss auch den Segen aussprechen. Ich bitte euch aufzustehen und im Anschluss daran werden wir noch zum Abschluss ein Lied singen. Ja, Herr, wir dürfen dem gedenken, was du alles getan hast. Was du in unserem Leben schon bewirkt hast und für die Menschheit bewirkt hast. Und ich lobe dich und preise dich, dass du uns, Herr, immer wieder gnädig begegnen willst. Und dass du uns aufnimmst in deine Gemeinschaft, Herr. Dass du uns nicht herausstößt, sondern dass wir deine Kinder heißen dürfen oder deine Kinder sein dürfen. Ich danke dir für dein Versöhnen mit Gott. Ich danke dir dafür, dass du unsere Schuld getragen hast. Und ich danke dir für die Erneuerung, die du immer wieder schenkst. Ich bitte dich um deinen Segen für uns, dass du uns deine Liebe, deine Gnade, deine Treue Tag für Tag neu erweist, Herr. Und dass sie unsere Begleiter sind. Unsere Hoffnung und Zuversicht. Das bitte ich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.